Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
So, ich begrüße jetzt zum zweiten Mal, ich weiß nicht, manche hören es jetzt vielleicht zum zweiten Mal, alle, die heute zu dieser späten Stunde noch hier sind bei der UV-Lesung. Es ist, die Idee hinter der Lesung ist, dass wir versuchen, viele kleine, unabhängige Verlage auf kleinstem Raum zu ballen, weshalb hier drei Autorinnen und Autoren immer auf dem Podium sitzen. Es soll dem Publikum die Möglichkeit gegeben werden, dass man Entdeckungen machen kann in dieser sehr vielgestaltigen, breiten, deutschsprachigen Verlagsszene, die einem vor lauter Mainstream-Großverlagen auch manchmal gar nicht mehr ins Auge kommt. Und wir versuchen hier eben innerhalb von einer Stunde drei Einblicke auf drei Verlagsproduktionen deutschsprachiger Verlage zu geben. Und für jeden Verlag haben wir hier eine Autorin bzw. einen Autor sitzen. Und direkt neben mir sitzt Axel von Ernst vom Lilienfeld Verlag. Er ist der Einzige, der, glaube ich, öfters hier bei uns lesen darf, weil er meistens Autoren vertritt, die nicht mehr leben. Denn sein Verlag, der Lilienfeld Verlag, den er zusammen mit Viola Eckels seit 2007 in Düsseldorf betreibt, hat es sich auf die Fahne geschrieben, versunkene Schätze zu heben, also Texte wieder zu entdecken, die in Vergessenheit geraten sind oder denen nicht mehr die Aufmerksamkeit zuteil wird, die ihnen eigentlich gebührt. Und eine der neuen Entdeckungen in diesem Verlagsprogramm ist das Buch Die Stimme von einem Autor namens Walter Bauer. Und ja, den hat er heute mitgebracht. Das ist die Geschichte einer Liebe, so heißt das im Untertitel. Der Band ist in der Reihe Lilienfeldiana erschienen, in der seltene literarische Entdeckungen in einer besonderen Ausstattung publiziert werden. Das ist meistens eben Fadenheftung mit Halbleinen gebunden, eine Einbandgestaltung in Zusammenarbeit mit zeitgenössischen Künstlern oder Künstlerinnen. Bei der Stimme ist das in diesem Fall das Gemälde einer oder ein Teil eines Gemäldes einer jungen Künstlerin aus Düsseldorf, die Nina Pfandler. Der Band hat ein kenntnisreiches Nachwort über den Autor Walter Bauer, der eben hier wieder auch mit neu entdeckt werden soll und wird. Das ist verfasst von Jürgen Jankowski, der ebenfalls wie Walter Bauer aus Merseburg stammt und sehr viele Informationen über Walter Bauer hier zusammengetragen hat. Geboren wurde Walter Bauer 1904 in Merseburg. Dort erinnert inzwischen auch ein Literaturpreis an ihn. Das ist ein Autor, der früher sehr bekannt war, ein sehr breites Werk geschrieben hat. 80 Titel sind bekannt oder über 80 Titel. Heute ist er nahezu vergessen. Er ist sehr früh hervorgetreten, 1930, mit einem Buch, das auch das Wort Stimme im Titel trägt, nämlich Die Stimme aus dem Leuna-Werk, was also auch hier ganz gut in die Gegend passt. Wenn man jetzt aus Düsseldorf kommt, ist es ein bisschen weiter entfernt. Kurt Tucholsky hat damals über Walter Bauer geschrieben, hier ist alles, aber auch alles, was unser einer immer sucht und so selten findet. Empfindung, ein Herzenston, Abwesenheit jeder Sentimentalität, voll von echtem Gefühl. Bauer hat dann ein bewegtes Leben auch gehabt und ist 1952 nach Kanada ausgewandert. Er war ein bisschen enttäuscht von der deutschen Literaturszene, auch von der Entwicklung nach dem Krieg, also die Entwicklung, die er sehr stark restaurative Züge auch hatte. Und Die Stimme ist ein Buch, was von einem Emigranten handelt, der das Erlebnis der Fremdheit in dem neuen Land hat, in ein neues Land kommt, wo er niemanden kennt, keine Erinnerungen hat, keine Bezugspersonen hat, die Sprache auch erst nicht oder nur sehr schlecht spricht. Und es ist ein Buch über Einsamkeit, auch über positiv empfundene Einsamkeit, über Unbehaustheit und dann über die Begegnung mit einer Stimme. Also der Titel des Buches, Die Stimme, ist auch mehrdeutig, wie sich dann im Laufe des Werkes zeigt. Und ich würde Axel von Ernst jetzt einfach mal bitten, einen Auszug zu lesen.
Vielleicht kann ich noch vorausschicken, das kam schon in der Moderation heraus, aber ich will das nochmal verdeutlichen. Das Besondere an dem Buch war, als ich es gelesen habe, der Tipp kam übrigens von jemandem, der aus Halle stammt und in Düsseldorf lebt, und der hat gesagt, schau dir mal den Autor an, der aus Merseburg ist. Praktisch der große Sohn der Stadt in Merseburg, aber zu Recht. Das Interessante daran war, dass ich gedacht habe, dass solche Literatur, so Einwandererliteratur im Grunde, heutzutage immer von Menschen geschrieben wird, die aus Afrika oder aus dem arabischen Raum in unsere Welt hier einwandern. Und vielleicht, wenn ich jetzt lese, versteht man auch, was ich damit meine. Also es zeigt, dass in früherer Zeit eben, und es ist auch noch nicht lange her, Deutsche geflohen sind oder auch Wirtschaftsflüchtlinge waren und eben in der Welt, die damals reicher war, mit offenen Armen empfangen worden sind und nicht mit Demonstrationen verschreckt wurden. So, ich lese einen Auszug aus Kapitel 2. Keiner hier fragte mich nach meinem Leben, keiner war daran interessiert. Ich war Richard, ich glaube nicht, dass auch nur einer meinen Nachnamen wusste. Alles, was ich erfahren und getan hatte und was mit mir getan worden war, wurde auf eine erstaunliche Weise nichtig. Es wurde unwirklich, als sei derjenige, der gewisse Dinge erfahren hatte, gar nicht mehr da. Außerdem sah ich auch hier überall Menschen, die ähnliche oder schlimmere Dinge erfahren hatten. Die estnische Kellnerin, den jugoslawischen Tellerwäscher, den Klavierspieler in einer Bar, der ein ungarischer Offizier gewesen war. Ich lebte in der neuen Welt, aber in einer Schicht, in der ich fortgesetzt auf Splitter der alten Welt traf. Diese Schicht besaß etwas Gemeinsames, die Heimatlosigkeit. Aber sie war keine Einheit. Sie bestand nicht nur aus Menschen der verschiedensten Völker, die miteinander und gegeneinander gekämpft hatten, sondern wiederum aus Schichten, je nach den Ereignissen in der Zeit, die sie vertrieben hatten. Da waren, was die Deutschen anging, die Einwanderer, die seit Jahrzehnten hier lebten, die Emigranten von 1933, dann jene, die während des Krieges von England nach Kanada gebracht wurden, schließlich, und das waren die meisten, diejenigen, die nach dem Kriege nach Kanada gekommen waren, manche, weil ihnen drüben alles zu eng wurde und sie keine Chancen mehr zum Leben, zum Weiterkommen zu sehen glaubten, andere, weil das Glück sie lockte. Das Wort Kanada versprach alles. Ich sagte, alles, was ich erfahren hatte und was zu Hause vor sich gegangen war, wurde nichtig. Das stimmt nicht ganz, ich war ein Deutscher. Und dann, wenn ich abends wieder zu Hause war und nach Bad und Essen die Zeitung aufschlug, war alles, was einst gewesen, völlig ausgelöscht. Und ich las mich, das Wörterbuch neben mir, mühsam und eifrig in eine Welt ein, in der es nur ungebrochene Sicherheit zu geben schien. Enormen Aufbau, Angebot verwirrender Fülle unter einem Himmel, der nie vom Rauch berstender Städte geschwärzt worden war. Die Tische mit vollen Schüsseln in den Zeitungen bogen sich, die Wagen blitzten, Anzeigen klangen wie himmlische Botschaften, Hochzeiten wurden beschrieben, eine Reporterin berichtete über die Kleider, die bei dem Empfang irgendeiner Persönlichkeit getragen wurden. Das war verwirrend und es klang wie aus Zeiten, die längst vergangen waren, aber hier war es Gegenwart. Es schien unwirklich zu sein, aber es war wirklich und diese Wirklichkeit wurde ersehnt. Selbstverständlich wäre es unsinnig gewesen, von dem, was ich da las, auf das Leben hier überhaupt zu schließen und ich sah dann genug anderes, aber die Dinge gaben den Maßstab, nach dem Leben gemessen wurde und wer die Dinge nicht hatte, wollte sie haben. Ich suchte nach Mitteilungen aus Deutschland. Ich fand nichts oder kaum etwas, damals jedenfalls. Damals hatte das Land, aus dem ich gekommen war, seine Bedeutung verloren. Es war zu einem zerschnittenen Nichts zusammengeschrumpft. Eine merkwürdige Erfahrung, doch es war keineswegs ein Nichts in mir. Ich las, was ich lesen konnte. Das Wörterbuch war mein Freund, etwas wie eine Bibel. Ich suchte nicht nach Zuspruch, den ich nicht brauchte. Ich suchte nach Worten, die ich nicht wusste. Und jedes Wort war neu. Wenn ich es dann zögernd anwandte, blitzte es vor Frische, die es für den mit der Sprache Vertrauten oder in ihr Geborenen nicht mehr besaß. Was ich wusste, waren Splitter und Brocken, die ich benutzte, um mich verständlich zu machen. Und da niemand mich fragte und ich weder Auskunft noch Antwort zu geben hatte, brauchte ich nicht viel. Ich war stumm. Es entsprach meiner Situation, doch damals bedrückte mich dieser Zustand nicht. Ich hatte die Sprache aus gutem Grunde verloren. Vielleicht war es gut, die Sprache, in der ich gelebt hatte, einige Zeit oder lange nicht mehr zu gebrauchen. Vielleicht waren wir alle für zu kurze Zeit sprachlos geblieben und ich holte die Stummheit auf meine Weise nach. Zuerst wohnte ich in einem Zimmer im Westen der Stadt. Ich verließ es nach ein paar Tagen, als die Besitzerin, eine ältere Ungarin, mich bat, die Schuhe auszuziehen, wenn ich das Haus beträte. Alles glänzte vor pedantischer Sauberkeit, alles war darin gefangen, der Ehemann eingeschlossen, der wie ein Geist durch die sterile Stille huschte. Aus dem nächsten Zimmer zog ich aus, als ein junger Däne sich das Leben genommen hatte, weil seine Frau ihn verließ. Ich ging zur Arbeit wie üblich und als ich abends zurückkam, war er tot. Sie wohnten in dem Zimmer neben mir, ich konnte ihre Auseinandersetzungen hören und die Stimme der jungen Frau klang nicht gut, sie klang nach Haben, Haben. Dann verließ sie ihn. Er war ein ruhiger, junger, blonder Mensch, aber sie hätten nie nach Kanada kommen sollen, vielleicht hatte sie ein Paradies erhofft. Ich fand dann ein Zimmer in der Nähe einer breiten Straße, die von Süden, vom Ontariosee her, nach Norden führt. Es war günstig gelegen und ich hatte Glück. Ich bekam ein kleines Zimmer im vierten Stock eines Rooming House unter dem Dach mit einer winzigen Küche daneben. Die Mieter, die neben mir wohnten, sah ich kaum. Ich war allein. Manchmal erschreckte es mich, manchmal empfand ich eine riesige, unbeschreibliche Freiheit und Heiterkeit, gemischt mit einem eigentümlichen Gefühl von Kälte und Leere, das noch schärfer wurde, wenn ich abends allein durch die Straßen ging. Ich trat in ein kleines Restaurant ein und saß am langen Tisch, um mich plötzlich im Spiegel zu sehen, einen Fremden, der nichts als sich selber hatte. Ich trat in einen Drugstore ein und blätterte wie viele in Zeitschriften, ohne dass jemand mich fragte. Ich stand an einer Straßenecke und hörte einem älteren Manne zu, der Vorübergehende beschwor, das Übel der Welt zu lassen und sich Christus zuzuwenden. Er hatte mit Kreide auf den Asphalt geschrieben, Repent or perish, bereu oder geh unter, und die Wagen fuhren über die Schrift hinweg. Er hob eine Bibel empor und die andere Hand wies beschwörend zum Nachthimmel und ich sah empor und plötzlich erblickte ich den Himmel. In riesiger, mit fremden Sternen gefüllter Größe lag er über der Erde und über dieser Straße. Ich hörte Stimmen, italienische, deutsche, slawische Stimmen, die menschlich waren und doch seltsam körperlos klangen, als seien es Stimmen ohne Erde. Kurz vor Weihnachten wechselte ich die Arbeit. Ich hatte gehört, dass nach Weihnachten in der Fabrik Leute entlassen werden sollten. Das traf die zuletzt Gekommenen. Ich arbeitete dann als Packer in einem Lagerhaus. Es war Glück, Arbeit zu haben, nicht vor der Scott-Mission nach Suppe und Brot anzustehen. Dieses Land der Fülle beschenkt nicht alle. Es war Winter. Der Schnee machte die Stille noch größer, die Tage noch stummer. Der Wind, scharf, eisig, war Wind aus fernen arktischen Räumen. Samstags ging ich meistens in die große Volksbibliothek in der St. George Street. Dann stand ich vor den Reihen der Bücher und es überwältigte mich, wie wenig ich wusste, wie viel ich versäumt hatte, wie wenig ich immer wissen würde. Ich hatte das Gefühl, am Rande eines unbekannten Erdteiles zu stehen. Er hieß englische Literatur. Und wie ein Schatzsucher, verwirrt und erstaunt, näherte ich mich ihm. Damals wusste ich noch nicht, was ich tun sollte. Wie konnte ich es wissen? Ich lebte, das schien genug. Aber wie lange würde es mir genug sein? Ich hatte zufällig einen Landsmann getroffen, der für eine große Gesellschaft Lebensversicherungen an Einwanderer verkaufte. Er war erfolgreich, da er ein beredter Mann war. Er bot mir an, als Agent für ihn zu arbeiten. Ich konnte nicht verkaufen, woran ich nicht glaubte, und wäre mir wie ein Betrüger vorgekommen. Ich besaß keine Sicherheit, ich glaubte nicht mehr an sie. Wie konnte ich sie verkaufen? Ich verpackte lieber pseudo-chinesische Lampen, die nach Regina oder Moose Jaw geschickt wurden, oder Röster für Kunden in der Nähe des Polarkreises. Aber wie lange wollte ich das tun und wollte ich hier bleiben? Ich sprach von der Bibliothek. Dorthin ging ich meistens am Samstag, um Schätze zurückzubringen und andere zu finden. Ich hatte Thomas Wolfe entdeckt, den ich vor Jahren hingerissen auf Deutsch gelesen hatte, und an jenem Samstag brachte ich einen Band zurück, der eine Auswahl von poetischen Stellen aus seinen Romanen und Erzählungen enthielt. Er hieß Antlitz einer Nation. Vieles darin verstand ich nicht, aber es war ungemein belebend, ein solches Buch bei sich zu haben. Ich ging durch den Vorraum, in dem die Bibliothekarinnen stumm arbeiteten, in die große Halle und dann ein paar Stufen hinab in den Raum, in dem Romane, Biografien und Gedichtbände standen. In der tiefen Stille bewegten sich langsam Menschen. Männer, Frauen, Mädchen nahmen Bücher aus den Regalen heraus und blätterten darin, um die Süßigkeit oder Bitternis und die Jahreszeiten des Lebens zu schmecken. Sie stellten die Bände zurück oder nahmen sie mit, um in ihrem Zimmer oder in ihrer Wohnung den Stimmen zu lauschen, die in den Büchern ruhten, wie in geschlossenen Räumen. Dort stand sie, als hätte sie auf mich gewartet. Ich ging auf sie zu und ich sah sie nicht. Und jetzt beginnt die Liebesgeschichte.
Genau, jetzt passiert es. Jetzt hört er eine Stimme, die ihn eigentlich für den Rest seines Lebens begleiten wird. Und ich glaube, man hat hier den seltenen Fall eines Ich-Erzählers, einer Stimme, die man liest, die man doch fast eins zu eins auch mit dem Autor gleichsetzen kann, oder?
Ja, es ist sehr autobiografisch, also es ist natürlich nicht ganz autobiografisch, aber schon sehr stark. Walter Bauer hat tatsächlich eine Frau kennengelernt, eine Schauspielerin, und die Geschichte seiner tatsächlichen Liebe, die dann auch bis ans Ende seines Lebens hielt, ist die gleiche. Also er hat tatsächlich sich zuerst in die Stimme dieser Frau verliebt, und dann kam es noch dazu, dass die Frau auch noch toll war. Aber es ging, diese gleichzeitige Liebe, die damit entstanden ist, ist auch die zur englischen Literatur. Und das merkt man auch diesem Text an. Walter Bauer hat ja, wie schon erwähnt wurde, auch schon in den 30er Jahren halt geschrieben oder ab den Ende 20er Jahren als junger Mann schon geschrieben und war natürlich angehaucht zuerst vom Expressionismus. In den 30er Jahren klingt alles ein bisschen nach 30er Jahre und so. Und man merkt den Texten, die er in Kanada dann angefangen hat zu schreiben, also ab den 50er, 60er Jahren eben, wie stark der Einfluss der englischen Literatur ist. Das schlichtere Schreiben, das hat man ja hier gemerkt, es hatte eine gewisse deutsche Schwere noch drin, aber es war trotzdem schon sehr geschmeidig geschrieben und irgendwie, es hatte was Englisches irgendwie vom Ton. Und das ist das Besondere daran. Naja, aber vergessen worden ist er trotzdem, weil er sich halt zu weit wegbegeben hat. Wenn man dann die Literaturszene einmal hinter sich lässt und in Kanada sitzt, dann ist es halt dann vorbei.
Genau, er hat dort aber nochmal, also er hat eine zweite Karriere begonnen, er hat Literatur auch studiert, Sprachen studiert und ist Professor in Toronto an der Universität gewesen. Und die Stimme hier spricht, glaube ich, auch zu einem Studenten, der auch gerade neu ins Land kommt, und er erzählt eigentlich seine Geschichte, wie er neu ins Land gekommen ist. Und auch ich habe das so empfunden, dass man wirklich ganz oft auch an die Flüchtlinge heute denken muss und man sich das eigentlich gar nicht so vergegenwärtigt, so wie man sich fühlt in einem fremden Land, in dem man keine Erinnerungen hat, keine Bezugspersonen. Und also es ist auf jeden Fall eine Entdeckung, die toll ist. Die Frage, vielleicht die abschließende Frage noch, wird denn jetzt zum Beispiel die Stimme aus dem Leuna-Werk oder ein anderes Buch von ihm auch noch im Lilienfeld Verlag erscheinen?
Naja, weiß ich nicht, weil es ist, so ein Buch herzustellen, was in dieser Ausstattung stattfindet, ist sehr teuer, und natürlich ist Walter Bauer die Stimme kein Bestseller geworden, das heißt, wir müssen da sehr vorsichtig sein. Er hatte schöne Presse im Übrigen, das ist wirklich in der Zeit in der FAZ und so besprochen worden, auch sehr nett besprochen worden, und das war schon da. Ja, also wir wollen ihn pflegen, aber jetzt Stimme aus dem Leunerwerk vielleicht nicht, das ist eben sehr expressionistische Lyrik, das verkauft man noch viel schlechter. Aber er hat wie gesagt noch Texte geschrieben, die auch in Kanada entstanden sind, die den gleichen Thema nochmal bearbeiten, anders und genauso schön. Das sollte man machen, es gibt auch andere Romane, die interessant sind. Doch, also Walter Bauer hier aus Merseburg ist tatsächlich eine Entdeckung. Es gibt selten sowas, dass man so eine feine Literatur noch völlig außer in Merseburg unentdeckt finden kann. Was ich aber noch hinzufügen möchte, als Besonderheit des Autors ist, wie er mit der deutschen Vergangenheit sehr früh umgegangen ist, während sich in Deutschland alle entweder gerecht gerechtfertigt haben oder etwas vertuscht haben oder so getan haben, als hätten sie, wären sie gar nicht beteiligt gewesen und jetzt erst, wenn sie über 80 sind, in ihren Erinnerungen nebenbei erwähnen, dass sie doch bei der Hitlerjugend gewesen sind, hat er gesagt, dass er zwar nicht, also das ist ein schöner Spruch von ihm, er hat nie Ja gesagt, aber er hat sich eben dadurch auch schuldig gemacht, dass er auch nie Nein gesagt hat. Also er war halt in Deutschland und hat auch Ärger gehabt und alles Mögliche, aber er hat eben trotzdem durch Schweigen, Mitmachen Schuld auf sich geladen und das bekennt er in seinen Werken sehr früh, sehr schnell. Und er hat es deshalb nicht in Deutschland ausgehalten, weil er gesehen hat, wie die anderen mit dieser Vergangenheit umgehen. Das ist auch was Besonderes an dem Mann. Das kommt auch in diesem Text sehr schön, sehr stark heraus. Das wollte ich noch sagen.